Es war der erste Weihnachtstag 2006. Mit unserem Doppelquartett der Gemeinde waren wir hier zunächst im Gottesdienst, aber danach hatten wir einen ganz besonderen Gottesdienst geplant in einem Gefängnis. In einem Gefängnis für Schwerverbrecher in der Nähe von Hannover. Wir waren spät dran, wir kamen dorthin, wurden hineingelassen, wir stimmten die Instrumente, wir bereiteten alles vor, machten einen kurzen Soundcheck. Und danach war es dann soweit. Die Tür wurde geöffnet, schwer bewaffnete Beamte kamen zunächst einmal herein und dann war es so ein wenig wie eine Raubtierfütterung. Coole, harte Typen, laut, schreiend oder schlechtes benehmend auf jeden Fall, anzeigend, gottlos, fluchend, kamen sie in den Raum. Zu uns waren sie noch total freundlich. Nur etwas leise oder milde, belächelnd fühlten wir uns. So nach dem Motto, was wollen uns die denn schon sagen? Wir sangen also Lieder und gaben Zeugnis von dem, was wir mit Jesus Christus erlebt haben. Oft dazwischen unterbrochen durch Zwischenrufe, aber gar nicht uns gemeint, sondern einfach untereinander grölen und lachen unter diesen harten Jungs. Ich hatte eine Kurzpredigt vorbereitet und war auch bereit, sie zu halten, aber je näher ich dazu kam, war es mir klar, dass es nahezu unmöglich war, dort eine Kurzpredigt diesen Menschen, diesen Männern zu halten. Was sollte ich sagen in 10 Minuten? Was sollte ich predigen? Noch nie war mir eine Gebetsunterstützung der Brüder so wichtig wie in diesen Minuten. Plötzlich, als ich dann dort stand vor den Männern, da sah ich die Männer, wie sie wirklich waren. Es waren eigentlich kleine Kinder. Sie versuchten nur etwas zu überspielen. Die Unsicherheit, die Hoffnungslosigkeit, die Traurigkeit, die sie hatten, sie versuchten das nur zu kaschieren. Außen harte Schale, innen weicher Kern. Außen, da sahen sie ganz cool aus. Innen waren sie stark verunsichert. Und letztlich wie kleine Kinder, sehr verletzlich. Dann dachte ich mir, lass deine Predigt mal zur Seite, erzähl ihnen Kindern eben, erzähle ihnen eine Kindergeschichte. Und das tat ich dann auch. Wir hatten gerade im Gottesdienst eine Kindergeschichte gehört, meine Schwester Nelly hatte sie im Gottesdienst erzählt. Und ich begann, diese Geschichte zu erzählen. Ein Junge kam zu seinem Opa, zu seinem Großvater, der dabei war, Figuren für eine Krippe zu schnitzen. Und dieser Opa erzählte dann seinem kleinen Enkelsohn die Weihnachtsgeschichte und eine jede Figur illustrierte er. Plötzlich wurde der Kleine müde und schlief ein. Und plötzlich war es so im Traum, als würden die Figuren lebendig werden, die er vorher gesehen hatte. Er sah sich mitten unter den anderen, unter den Hirten und unter den Weisen, er sah sich mitten unter ihnen stehen. Alle hatten ein Geschenk mitgebracht, nur er hatte keins. Der Junge fing an zu weinen und wusste nicht, was er tun sollte. Dann sprach das Kind aus der Krippe zu ihm, ich möchte gerne 3 Dinge von dir haben. Der Junge wurde glücklich und freute sich bestimmt meinen neuen Mantel oder die Eisenbahn oder das Malbuch. Nein, sagte das Jesuskind, gib mir deinen letzten Deutschaufsatz. Aber, da stand doch ungenügend darunter. Ja, genau, deshalb, gib mir alles in deinem Leben, was ungenügend ist. Und dann gib mir noch den Milchbecher. Aber, stammelte der Junge, den habe ich doch zerbrochen. Ja, genau, bring mir alles, was in deinem Leben kaputt und zerbrochen ist. Und drittens, bring mir die Antwort, die du deiner Mutter daraufhin gabst, als sie dich fragte, was mit dem Becher denn geschehen sei. Aber, und da fing der Junge an zu weinen, aber da habe ich doch gelogen. Ja, bring mir alles, was in deinem Leben Lüge ist, was Bosheit ist, was Zorn ist, damit ich dir helfe, damit ich dir vergebe. Da wachte der Junge auf und merkte und wusste auf einmal genau, warum Weihnachten ist, warum Gott Mensch wurde, warum Jesus, der Heiland, gekommen ist, der Heilmachende. Und als ich da so diese Geschichte erzählte, diesen schweren Jungs, da muss ich gestehen, es war dort zum Teil leiser und sie waren aufmerksamer als manchmal in unseren Gottesdiensten. Sie hörten genau zu, diese schweren Jungs. Wir hatten nachher noch Kuchen mitgebracht und wir haben uns dann noch etwas Zeit für sie genommen, haben zusammen selbstgemachten Kuchen, also von unseren Frauen, den wir mitgebracht haben, miteinander verzehrt. Und das war eine so gute Atmosphäre, denn später, die wollten uns gar nicht gehen lassen. Zum Glück haben sie uns gehen lassen. Aber ist das nicht der eigentliche Grund von Weihnachten, von Advent? Diese Ausweglosigkeit, in der wir steckten, in der diese Männer steckten, all das Zerbrochene, all das, was wir in unserem Leben böse getan hatten, hat nicht Weihnachten, so schön diese Atmosphäre jetzt ist, die wir jetzt haben, hat nicht Weihnachten viel mehr mit Blaulicht eines Einsatzwagens, eines Rettungswagens zu tun, als mit dem romantischen Kerzenschein? War Weihnachten nicht der Beginn der dramatischsten Rettungsaktion dieser Welt, die die Welt je gesehen hat? War Advent nicht der Beginn der Rettungsaktion Gottes, wie er seinen Menschen aus der Sünde erretten konnte? Ich muss gestehen, es ist schon ein paar Tage her, 35 Jahre zurück, als ich noch jung war und in der Jugendzeit. Mit unserer Jugend gestalteten wir einen Gottesdienst. Unser Jugendleiter moderierte es. Nein, es war nicht Rudi Unrau, den gab es damals noch nicht. Er war nicht mein Jugendleiter, aber dieser Jugendleiter, der moderierte und er machte einen folgenschweren Fehler. Er sagte, das nächste Lied, das wir singen, das wir von der Jugend hören, heißt Es geht ohne Gott. Sprach's und setzte sich. Und ich sah so durch die Reihen und ich merkte, wie viele Fragezeichen über den Leuten waren. Der eine und der andere fragte sich, es geht ohne Gott, wirklich? Es geht ohne Gott? Ich füge heute hinzu, ja, es geht ohne Gott. Natürlich geht's ohne Gott. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Das Lied geht nämlich weiter, das beginnt dort erst. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit. Aber mit ihm fürchten wir uns nicht. So lautet der Text von dem Lied von Manfred Siebald. Ich möchte uns einen Text aus dem Jesaja-Brief oder aus dem Jesaja-Buch vorlesen. Da geht es um das Volk Israel, um das Nordreich. Und sie waren kurz davor, den Herrn, ihren Gott, zu verlassen. Der Prophet Jesaja warnt sie und er sagt, wenn sie, also die anderen Völker, zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für lebendige Toten befragen? Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde anschauen und nichts finden als Trübsal und Angst und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und so lautet ja auch das Motto des Adventssingen, es wird nicht immer dunkel sein. Ja, das stimmt. Es wird nicht immer dunkel sein. Aber zunächst merken wir erst einmal, es geht ohne Gott eben in diese Dunkelheit hinein. Und das ist mein erster Punkt mit dem Lied von Manfred Siebald. Es geht ohne Gott, ja klar geht es, in die Dunkelheit. Verse 19 bis 22 sprechen hier eindeutige Sprache. Das war in unserem Anspiel auch sehr deutlich geworden. Ohne Gott kam Sünde und Tod in die Welt. Hoffnungslosigkeit breitete sich aus. Sünde ist mathematisch ausgedrückt gleich Tod. Sünde ist Tod. Der Mensch starb in zweifacher Art und Weise. Zunächst einmal geistlich. Die Beziehung zu Gott war zerstört und er starb geistlich, aber später starb er auch körperlich. Ohne Gottes Eingreifen konnte die Sünde nur bedeckt werden. Auch das haben wir gesehen. Sie wurde bedeckt. Die Menschen, die um Vergebung gebeten haben, auch die Gerechten des Alten Testamentes, ihre Sünde war nicht vergeben. Ihre Sünde wurde nur bedeckt, denn das Blut von Böcken und von Kälbern war nicht imstande, Sünde des Menschen zu vergeben. Der Text sagt uns nun jetzt etwas ganz deutlich. Der Text sagt, geht nicht zu Totenbeschwörern und Wahrsagern, sondern geht zu eurem Gott. Wie können auch tote Götzen Antworten geben für lebendige Menschen? Und das trifft uns heute genauso. Wo suchen wir unsere Antworten? Ist das der Mainstream, dem wir hinterherlaufen, was die Menschheit sagt, was die Masse sagt? Hat die Masse dann immer recht? Zweitens sagt dieser Text, wendet euch der Weisung, der Offenbarung zu. Was ist damit gemeint? Nun, ganz einfach, das Wort Gottes. Übrigens, nebenbei gesagt, es gibt in keiner Religion dieser Welt, gibt es irgendwo Prophetie oder Offenbarung. Nur im Christentum. Warum? Nun, ganz einfach. Es gibt nämlich nur tote Götzen und wie sollen die etwas sagen? Etwas voraussagen? Es gibt nur tote Götzen. Jesaja sagt zu ihnen, sie sind Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Er macht sich über sie lustig. Es gibt nur einen lebendigen Gott und der hat Prophetie und Weisung für uns bereit. Und dort sollen wir nachfragen. Sonst, wenn wir das nicht tun, dann heißt es hier, wird uns kein Morgenrot scheinen. Morgenrot ist der Anfang eines Tages, wenn der Tag beginnt. Wenn kein Morgenrot scheint, dann bleibt es finster. Dann beginnt kein neuer Tag, dann ist es hoffnungslos, dann sind sie hart geschlagen, sind hungrig, sind zürnend, sind fluchend, sehen überall nur Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkeln der Angst und gehen irre im Finstern. Mathematische Gleichung ausgedrückt, Dunkelheit gleich Angst. Das weiß jedes Kind. Wenn es dunkel wird, dann bekommt ein kleines Kind Angst. Im Deutschen hängt das Wort Angst mit Enge zusammen. Schon die Verwandtschaft, wenn man es ausspricht, lässt es einem deutlich werden. Angst bedeutet Enge. Als ob man in eine enge, schwarze Höhle hineingeht, als ob man ja gedrückt wird und sich nicht richtig entfalten kann. Als ob man in eine Hoffnungslosigkeit, in eine Perspektivlosigkeit hineingeht. Und wir Menschen, wir sind ja so gestrickt, wir brauchen Hoffnung wie die Luft zum Atmen. Ohne Hoffnung kannst du einpacken. Ohne Hoffnung ist das Leben Vergangenheit. Wir brauchen Hoffnung wie die Luft zum Atmen. Die Situation damals, 722 vor Christus, das Nordreich hörte nicht auf den Propheten Jesaja. Das Nordreich wurde dann 722 angegriffen von den Assyrern und von diesen ja sehr, sehr brutalen Assyrern erobert. Und sie hatten wirklich größte Not. Viele Menschen kamen um und sie hatten nichts, wenn sie nach unten oder nach oben sahen, sie hatten nichts, worüber sie Freude hätten haben können. Aber wie ist es eigentlich bei uns in unserer Zeit, in unserer Welt? Hat sich denn da etwas geändert, wenn wir ohne Gott leben? Die Situation des Menschen insgesamt, wir haben es ja deutlich gesehen. Wenn wir von Gott getrennt sind, sagt die Bibel in Römer 3, da ist keiner gerecht, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und verdorben. Und kannst du sagen, ich bin kein Ehebrecher, ich bin kein Totschläger, ich bin kein Mörder. Das stimmt. Hoffentlich sind wir es nicht. Aber die Bibel sagt in Römer 3, alle haben gesündigt. Ob es im Kleinen oder im Großen ist, das ist in erster Linie erstmal total egal. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Ist das nicht entsetzlich traurig? So weit, so schlecht, könnte man sagen. So weit, so schlecht, wenn das nun das Ende wäre. Doch Gott lässt uns nicht einfach in unser Unglück rennen, sondern er kämpft um uns. Er siegt für uns. Und das geschieht am Kreuz. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Es wird nicht immer dunkel sein, denn zweitens, mit Gott gehen wir ins Licht. So heißt es ja hier. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und in Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Wenn es hell wird, dann kommt Freude ins Spiel. Man könnte sagen, hier spricht Gott sein göttliches Aber. Er sagt, doch oder aber oder dennoch, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es soll endlich Licht werden. Wenn dunkel Angst bedeutet, dann bedeutet Licht Freude. Das ist kein Grundsatz der Physik, sondern das ist Grundsatz eines Lebens mit Gott. Und hier heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Nun, was bedeutet, Licht kommt in die Welt? Was geschieht da und wie geschieht das eigentlich? Nun, hier kommt das Blaulicht Gottes zum Tragen. Die Rettungstat Gottes, der Rettungseinsatz Gottes kommt hier ins Spiel, der ihn alles gekostet hat, seinen Sohn. Und wir lesen in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Warum sandte er ihn? Nun, weil das Problem der Sünde da war. Der Sünde sollt, so heißt es in Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt ist der Tod. Und deshalb musste Gott etwas tun. Und dann heißt es weiter, Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Er sandte seinen Sohn, damit unsere Schuldfrage, damit unser Tod gestorben wird. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es ja, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Heilung gleich Vergebung. Ohne das ist es nicht möglich. Vergebung bedeutet Neuanfang. Neuanfang bedeutet Licht am Horizont zu sehen. Morgenrot, der Tag fängt an. Hoffnung bedeutet Leben. Das ist die Kurzform von Evangelium. Vor Jesu kommen war es dunkel. Und in Bethlehem begann der Rettungseinsatz Gottes. Aber erst am Kreuz, da wurde es hell, denn aller Menschen Sünde wurde dort vergeben, nicht schon in Bethlehem. Und das Kreuz ist der Meilenstein der Geschichte der Menschheit. Das Problem der Sünde wurde dort gelöst. In dem vorletzten Lied, das wir gleich in dem nächsten, das wir hören werden, heißt es, Leben und Sterben und Auferstehen. Gott schenkt uns die Fülle in seinem Sohn. In der Hoffnung auf Golgatha ist Hoffnung für heute. Und nun singen wir wie die Engel einst heute. Halleluja, Halleluja, Ehre sei Gott. Ich schließe mit einem letzten Merksatz. Wenn die Geschichte der Geschichte der Menschheit schon längst Geschichte sein wird, wird es sie immer noch geben. Die Liebe Gottes, der wir heute gedenken.